Willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe sondiert, es gibt verschiedene Themen, die angemeldet wurden. Ein Themenkomplex ist sicherlich das, was bei den Sondierungsverhandlungen beschlossen wurde, Trump-Rede und so weiter. Vielleicht fangen wir damit an. Herr Güler zum Beispiel. Also, bitte.
Dankeschön, guten Morgen. Meine Frage geht ans Wirtschaftsministerium und auch ans Verteidigungsministerium. Mich würde da einerseits interessieren, ob die 500 Milliarden an Investitionen in Infrastrukturprogramme sich mit den Ausgabenwünschen des Wirtschaftsministeriums deckt, ob das dem angemessen ist, den Investitionsbedarf und was da auf Ihrer Prioritätenliste steht. Die gleiche Frage auch an das Verteidigungsministerium mit den 400 Milliarden. Ist das angemessen? Dazu gab es jetzt ja auch in der Vereinbarung den Punkt, dass das Sondervermögen, das jetzt gilt, so schnell wie möglich ausgegeben werden soll. Da würde mich interessieren, ob Sie das richtig finden und wofür Sie das Geld so schnell wie möglich ausgeben wollen. Danke.
Wer fängt an?
Die Debatte, ich kann gerne anfangen. Ja. Die Debatte bewegt sich im politischen Raum. Die kann ich von dieser Stelle nicht kommentieren. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich als Wirtschaftsminister in der Vergangenheit ausführlich zu Investitionsbedarfen geäußert, aber diese Verhandlungen aktuell liegen, wie gesagt, in der politischen Raum der Sondierung und die kann ich hier aktuell nicht kommentieren.
Herr Steffel.
Ich könnte zur Diskussion Schuldenbremse, abgesehen von den Details der gestrigen Gespräche, vielleicht sagen, dass da eine Lockerung durchaus erfreulich ist. Natürlich hat der Minister ja auch gestern schon gesagt, und bei Ihrer zweiten Frage, ob es da Vorstellungen gibt, wie man das sozusagen nutzen könnte, da muss man einfach auf die Faktoren achten, die da eine Rolle spielen. Da geht es darum, dass die europäische Verteidigungsfähigkeit gestärkt wird. Da geht es darum, Lücken, die es immer noch gibt, in der Bundeswehr zu schließen. Und dass natürlich auch die NATO-Anforderungen, die Minimal Requirements, Capability Requirements erfüllt werden. All diese Dinge können jetzt eben stärker betrachtet werden und sind im Fokus, wenn es darum geht, wie Geld der Zukunft ausgegeben werden kann. Aber das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, bitte losgelöst von dem, was gestern Abend in den Sondierungsgesprächen vereinbart wurde.
Dann dazu Herr Rinke, dann Frau Abbas. Und schauen, dass ich das Mikrofon treffe.
Hier, danke. Jetzt. Eine Frage, ich weiß gar nicht genau an wen, wahrscheinlich auch Herrn Stempfle oder das Finanzministerium, Frau Erno. Können Sie bitte mal erklären, was denn die Regelung wirklich bedeutet, die man da gefunden hat, dass bis 1% die Ausgaben im Verteidigungsministerium bei der Schuldenbremse angerechnet werden und darüber hinaus nicht. Wie funktioniert das genau?
Also grundsätzlich kann ich da jetzt...
Jetzt haben Sie es?
Ja, ich hab, danke. Grundsätzlich kann ich da jetzt nicht die einzelnen Punkte durchgehen. Da verweise ich auf das Ergebnis der Verhandlungen gestern. Da bitte ich um Verständnis. Das können wir jetzt en Detail aktuell nicht kommentieren.
Aber es geht gar nicht um einen Kommentar, sondern eine Erklärung, wie der Mechanismus funktioniert.
Ich glaube, da müssen wir jetzt abwarten. Das hat gestern das Ergebnis des Sondierungsgespräches gegeben. Das muss jetzt ja übersetzt werden in Gesetzesvorhaben, weil man ja Ergänzungen an der im Grundgesetz verankerten Schuldenregel vornimmt. Da müssen wir jetzt abwarten, wie diese Formulierungen aussehen. Da wird die Bundesregierung, das habe ich am vorgestern ja auch schon gesagt, als Dienstleister selbstverständlich sich einbringen. Und das ist aber Sache der im Bundestag vertretenen Fraktionen, wie sie das genau formulieren. Und dann ist auch der Mechanismus klar erkennbar. Aber die Zeit müssen wir uns jetzt noch nehmen, um das zu formulieren, was da als Ziel, als Ergebnis herausgekommen ist.
Zusatz, ja.
Darf ich nochmal nachfragen, Herr Hebestreit, heißt das, dass letztlich diese Gesetzesänderung zur Schuldenbremse von den Fraktionen eingebracht wird und nicht von der Bundesregierung? Ist das richtig?
Davon gehe ich im Augenblick aus, was die Zeitpläne angeht. Die nächste reguläre Kabinettssitzung ist für kommenden Mittwoch geplant. Wenn ich das richtig weiß, soll kommende Woche auch schon der Bundestag in einer Sondersitzung zusammenkommen. Insofern gehe ich davon aus, dass das eine Paralleleinbringung durch die Koalitionsfraktionen ist. Das müssten Sie aber der Form halber dort nachfragen. So habe ich das gestern Abend auch die Pressekonferenz der Sondierenden verstanden.
Frau Abbas, dann Herr Jessen.
Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Wie bewertet denn der Bundeskanzler die Einigung der Sondierer und sieht er dadurch neue Möglichkeiten, die Ukraine-Hilfe vielleicht kurzfristig aufzustocken, eventuell auch um die 3 Milliarden, die ja zuletzt in Rede standen?
Also grundsätzlich begrüßt der Bundeskanzler es, das ist ja eine Regelung, mit der er in den Wahlkampf gegangen ist, nicht in der Dimension, aber im grundsätzlichen Herangehen. Andere hatten vor der Wahl noch andere Prioritäten, aber nichts ist so attraktiv wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und insofern sieht er das durchaus, hält er es für eine richtige Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Er hat dafür in der vergangenen Regierung auch immer wieder gekämpft, ohne Erfolg. Und dass es jetzt in anderer Konstellation so schnell möglich war, zeigt, dass die Argumente vielleicht nicht die allerschlechtesten sind, die ihn dazu geführt haben. Was jetzt das Konkrete, nämlich die 3-Milliarden-Regel angeht, da kann man sich noch einmal, das muss man sich angucken, aber auch noch mal gucken, wofür das ausgegeben werden sollte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das vor allem Systeme gewesen, Luftverteidigungssysteme, die erst im Jahr 27 oder später geliefert werden könnten. Also da muss man gucken. Ich glaube, generell ist es ja so, und so sind wir ja auch auf die Frage gekommen, der Gegenfinanzierung. Wenn es jetzt eine Gegenfinanzierung gibt über ein solches Sondervermögen oder über die Ausnahme, das hat der Bundeskanzler ja unter anderem in München bei der Sicherheitskonferenz gefordert, dass die zusätzlichen Ausgaben für Verteidigung von der Schuldenregel ausgenommen werden sollten.
Oh, sorry. Deutschlandfunk ruft an. Ja, Kanzleramt. Sorry.
Nicht schlecht. Dass diese Regel, also dann sind ja Gelder nicht gebunden im regulären Bundeshaushalt, die man dann nehmen kann, sowohl die Tätigkeiten im Bund für die regulären Tätigkeiten des Bundeshaushaltes, als auch die Frage stellen, wie man die Ukraine unterstützen kann. Aber auch das sind Möglichkeiten, das muss man dann entscheiden. Aber grundsätzlich glaube ich, und so nehme ich auch die Diskussion der letzten Tage wahr, dass es da eine Bereitschaft gibt, auch Lücken zu füllen, die andere hinterlassen.
Also ich verstehe Sie, Nachfrage, ich verstehe Sie richtig, dass Sie jetzt tatsächlich auch Möglichkeiten sehen, das dann kurzfristig zu beschließen.
Nicht im Konkreten auf die 3 Milliarden, da will ich mich nicht weiter zu äußern, das müssten Sie auch bei den Bundestagsfraktionen, da liegt das ja, sehen. Aber im Grundsätzlichen, dass wir darüber, wenn es denn eine Lösung geben sollte, wie sie gestern vorgeschlagen worden ist, wenn es dafür die nötigen Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat gibt, 2/3 Mehrheiten in beiden Kammern, dann sind natürlich mehr Flexibilität in den Haushalten vorhanden und die kann man dann auch dafür nutzen. Aber auch das wieder entscheidet nicht der Regierungssprecher der auslaufenden Regierung, hätte ich fast gesagt, sondern das muss dann der neue Bundestag mit Mehrheit entscheiden, beziehungsweise die künftige Bundesregierung. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem gemeinschaftlichen Weg unterwegs.
Herr Jessen, dann Frau Lehmann.
Herr Hebestreit, ist die Schulden oder die Aussetzung der Schuldenbremse für einen spezifischen Zweck, Militärausgaben, ein logischer Türöffner für weitere begründbare Ausnahmen?
Jetzt bin ich Erfahrungsjurist und studierter Politikwissenschaftler. Insofern wüsste ich nicht, in welcher Rolle ich Ihnen diese Frage beantworten könnte. Ich glaube, das obliegt der politischen Diskussion. Aber so wie ich es wahrnehme, möchte man die Ausnahme für Verteidigungsausgaben, die über 1% des BIP liegen, beschränken. Und andere Themen sind davon dann nicht umfasst. Ob das sich in Zukunft verändert, wage ich nicht vorherzusagen.
Dann Frage entweder an Sie oder an ein anderes Ressort, die es beantworten könnte. Das Sondervermögen für Infrastruktur umfasst welche Bereiche nach Ihrer Kenntnis? Wir reden im Moment hauptsächlich, glaube ich, über bauliche Infrastruktur, Straßen, Brücken und so weiter. Ist damit auch soziale Infrastruktur eingeschlossen? Also Kitas oder technologische Infrastruktur wie Übertragungsleitungen nach Ihrem Kenntnisstand?
Ich habe da keinen Kenntnisstand hier beizutragen, sondern ich würde darauf verweisen, was ich auch zu der ersten Frage zum Sondervermögen gesagt habe. Da muss man jetzt die Ausbuchstabierung des konkreten Gesetzentwurfs sich angucken und dann sollte sich diese Frage, die Sie ja berechtigterweise stellen, auch beantworten.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann ist Frau Lehmann dran und dann gehen wir nach rechts.
Eine Frage an Herrn Hebestreit und noch eine Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Hebestreit, sprechen sich denn der Bundeskanzler und sein wahrscheinlicher Nachfolger heute noch mal in Bezug auf den morgigen EU-Gipfel ab? Und wäre, beide sind ja dann auch in Brüssel, also Merz bei der EVP und Scholz dann beim Treffen. Könnte Scholz, also falls die EU-Ratschefs beschließen, wir gehen dort mit einem Bekenntnis zu mehr Unterstützung für die Ukraine raus, wäre Scholz da in der Lage sozusagen zu sagen, also hat er ein Mandat zu sagen, ja, da sind wir dabei. Und an Herrn Stempfli die Frage, gäbe es jetzt theoretisch auch die Möglichkeit, ad hoc Fähigkeiten oder wie man das nennt, aus den Beständen der Bundeswehr der Ukraine zur Verfügung zu stellen, in dem Wissen, dass man ja Sachen nachkaufen kann?
Und Frau Lehmann, ich glaube, es ist relativ bekannt. Ich habe es hier vorgestern auch angekündigt, dass der Bundeskanzler heute am Vormittag die Spitzen der Sondierungsparteien trifft, also Herrn Klingbeil, Frau Esken, Herrn Merz und auch den Landesgruppenchef Dobrindt, da Herr Söder anderweitig gebunden ist. Und das hat zum Kerninhalt sowohl die Briefing sozusagen des Londoner Gipfels von Sonntag, als auch mit Blick auf den morgigen Sondergipfel der Europäischen Union in Brüssel. Die zweite Frage natürlich ist der Bundeskanzler auch da abschlussfähig, wenn Sie so wollen, wenn es morgen zu einer solchen Zusage kommen sollte. Gegebenenfalls kann man sich da auch immer noch auf kurzem Draht rückversichern. Aber ich glaube, die aktuelle Debatte zeigt ja, dass man da sehr ähnlich ist. Es ist ja nicht der Bundeskanzler, der seine Position verändern musste in den letzten Tagen.
So, dann Herr Fechner, glaube
ich. Ich glaube, da war noch eine Nachfrage.
Da gibt es einen Zusatz.
Ich darf noch beantworten, die Frage Ukraine-Unterstützung und eigene Verteidigungsfähigkeit, das muss parallel laufen können. Also wir müssen einerseits die eigene Verteidigungsfähigkeit stärken, habe ich ja gerade schon gesagt, deswegen ja auch diese Finanzmöglichkeiten, die es jetzt gibt und gleichzeitig eben auch die Ukraine weiterhin in der Position haben, der Stärke, damit sie sich eben in diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, dass die Ukraine da bestehen kann. Und es läuft, was die Ukraine-Hilfen besteht, in Zusammenarbeit mit der Industrie, mit der deutschen Industrie. Aber es wird ja auch investiert in die ukrainische Industrie. Da gibt es diverse unterschiedliche Projekte. Aber beides muss parallel laufen.
Kurze Nachfrage. Meine Frage war ja, ob man sozusagen Dinge abgeben könnte. Was weiß ich jetzt? Patriot-Systeme und in dem Wissen an die Ukraine, in dem Wissen, das wird ersetzt oder Artillerie oder was?
Sie wissen, dass es ja schon diese Abgaben aus der Bundeswehr in Richtung Ukraine gab. Da ist aber eine natürliche Grenze erreicht, weil es einfach darum geht, dass man jetzt unter den neuen Rahmenbedingungen, die es gibt, man muss ja die eigene europäische Verteidigungsfähigkeit stärken und da auch in Absprache mit den anderen Ländern gucken, dass die Länder gut aufgestellt sind. Dieser Prozess läuft parallel zur Ukraine-Unterstützung.
Frau Lehmann, wir müssen natürlich auch immer wieder die Lage bewerten und Veränderungen der Lage auch berücksichtigen. Auch das hat am Sonntag in London eine Rolle gespielt. Das wird sicherlich auch morgen eine Rolle spielen. Da gibt es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu verkünden. Und wie Herr Stempfli ja richtig sagt, muss die Bundeswehr auch von sich aus voll einsatzfähig sein. Aber da guckt man natürlich immer, und auch der NATO-Generalsekretär hat ja auch immer wieder gemahnt, dass man an einzelnen Stellen auch unter das soll gehen kann, wenn es denn Not tut. Und insofern ist das ein laufendes Verfahren. So.
Herr Fechner, und dann gehen wir in die Mitte zu dem Kollegen.
Ja, vielen Dank, Nico Fechner, DTS. Herr Hebestreit, Sie hatten ja gesagt, der Kanzler ist ja irgendwie mit den Sondierenden involviert und trifft sich ja auch heute mit den Führenden der Sondierungsgespräche. Gibt es außer den Großthemen, die halt jetzt auch in den Sondierungen zum Beispiel beschlossen wurden, noch irgendwelche Anliegen, die dem Kanzler besonders am Herzen liegen, die er in seinen letzten Tagen gerne vorantreiben würde?
Nee, der Bundeskanzler hat ja einen sehr leidenschaftlichen Wahlkampf gemacht, mit all den Themen, die ihm wichtig gewesen sind. Und je mehr dieser Themen dann auch in den Sondierungen berücksichtigt werden, umso zufriedener blickt er auf die Ergebnisse dieser Sondierung. Aber ich habe jetzt nicht einzelne Punkte. Der Bundeskanzler hat auch gesagt, er ist nicht Teil des Sondierungsteams. Das ist jetzt sind diejenigen, die ihm nachfolgen werden, in der Partei gefragt. Und da gibt es einen engen Draht. Die tauschen sich auch aus. Aber das ist jetzt Sache von Saskia Esken und Lars Klingbeil.
Gut, dann bitte Sie, dann Herr Jung.
Herr Hebestreit, Sie sagten gerade, der Kanzler hat diese Entscheidung zu den Sondervermögen begrüßt. Sachlich glaube ich das auch gerne. Wie hat er denn emotional darauf reagiert? Denn seine Regierung ist ja im Vergleich zu den Dimensionen, über die wir da jetzt sprechen, an Peanuts zerbrochen.
Ich glaube, ich trete dem Bundeskanzler nicht zu nahe, wenn ich sage, beim Thema Emotionalität ist er doch eher ein Kaltblüter. Und insofern würde ich sagen, er hat das zur Kenntnis genommen.
So, dann hatte ich Herrn Jung dran, dann Herr Kubina, aber Sie müssten sich eine Reihe nach hinten setzen, kann ich schon mal sagen, weil wir die Mikrofone nicht nach vorne biegen. Die gehen kaputt. Herr Jung.
Das geht ans Klimaschutzministerium bei dem Thema, weil wir bekommen ja jetzt nur eine Ausnahmeregelung für Verteidigungsausgaben und ein Sondervermögen Infrastruktur, aber wir haben ja noch andere Krisen, unter anderem die Klimakrise. Hat Ihr Ministerium irgendwie eine Übersicht, was eigentlich notwendig wäre für ein Sondervermögen Klima, das es noch nicht gibt, aber das ja quasi jetzt nach jeder Logik auch notwendig wäre. Haben Sie da eine Zahl?
Eine Zahl habe ich nicht, und das wären auch Spekulationen an dieser Stelle. Also wir haben uns zu Investitionsbedarfen mehrfach auch als Wirtschaftsministerium und auch als Klimaschutzministerium geäußert. Jahreswirtschaftsbericht, den der Minister vorgestellt hat, sind da zahlreiche Hinweise auch zu finden. Aber zu einem hypothetischen Vorschlag und zu etwaigen Möglichkeiten habe ich keine Zahl.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben den Investitionsbedarf für den Klimaschutz schon beziffert, dann können Sie uns das vielleicht nachreichen. Und Herr Stempfle, können Sie uns vielleicht sagen, Infrastruktur wird ja auch für die Logistik der Bundeswehr gebraucht. Wird der Bedarf dafür von den Verteidigungsausgaben gedeckt oder fließt das mit in das Sondervermögen Infrastruktur?
Bei den Ausgaben, die es geben wird für die Infrastruktur, muss man mitbedenken, dass natürlich auch der O-Plan Deutschland funktionieren muss. Das heißt, auch beim Ausbau der Straßen, sage ich vereinfacht ausgedrückt, oder beim Ausbau der Schienen oder Brücken, wie auch immer, wird mitbedacht werden müssen, was das auch für die Bundeswehr bedeutet, für irgendwelche Transporte, die es durch Deutschland geben könnte, etc. Es wird alles mitbedacht.
Ja, aber fließt das in den Top-Verteidigungsausgaben oder in den Top-Infrastruktur?
Muss man trennen, in der Tat. Die Infrastrukturprojekte sind in der Tat Projekte, die dann weiterhin bei uns liegen, im BMVG. Gleichzeitig wird bei dem, was jetzt finanziert wird, über das Sondervermögen mitbedacht, was es für den Operationsplan bedeutet.
Ich würde gerne noch kurz ergänzen und noch auf das Klimaschutzprogramm 2023 hinweisen, wo die Bedarfe entsprechend beziffert sind.
Okay, dann wäre Herr Kubina dran, dann die Kollegin hinten rechts.
Nochmal eine Frage an Herrn Hebestreit zum morgigen Sondergipfel. Nochmal die Frage, Sie haben sie schon oft beantwortet, dass März nicht zwangsläufig jetzt mit müsste, aber wir haben jeden Tag eine neue, auch recht dramatische sicherheitspolitische Entwicklung. Es gab zwischenzeitlich den Eklat am Weißen Haus. Die US-Hilfen für die Ukraine sind auf Halt gesetzt. Ist die Lage nicht mittlerweile so dramatisch, dass man dann doch auch seitens der amtierenden Bundesregierung so pragmatisch sein sollte und sagen sollte, okay, der bisherige Oppositionsführer sollte jetzt auch in Brüssel offiziell mit am Tisch sitzen?
Nein. Ich kann es noch ergänzen. Ich verweise Sie gerne auf meine sehr ausführlichen Äußerungen dazu am vergangenen Montag in der Regierungspressekonferenz, die ich so ausführlich gehalten habe, damit ich künftig darauf verweisen kann. Sie sehen ja auch, dass es eine enge Absprache gibt. Der Bundeskanzler trifft sich oder hat sich getroffen, ich weiß nicht, ob das noch läuft, mit Herrn Merz, Herrn Dobrindt, Herrn Klingbeil und Frau Esken. Da hat es das Thema eine Rolle gespielt. Ich habe in meiner Antwort auch gegeben, sollte es zu einer Situation kommen, in dem der Bundeskanzler nicht mehr weiter weiß und den Rat von Herrn Merz einholen muss, kann er das jederzeit per Telefon.
Aber am Montag wussten wir noch nichts vom Stopp der US-Hilfen. Darum frage ich heute nochmal.
Genau, und deswegen bleibt meine Antwort, weil ich sie so klug formuliert habe, von Montag bis heute gültig. Ich hoffe sogar, dass sie morgen noch gilt.
Dürfte ich zu den Finanzbeschlüssen noch eine Frage ans BMF richten? Das sind ja jetzt doch wieder enorme Summen, von denen wir sprechen. Vor kurzem noch unvorstellbare Summen. Wie ist denn die Einschätzung Ihres Hauses hinsichtlich der Schuldentragfähigkeit Deutschlands und auch der Stabilität der Finanzmärkte in Europa, wenn Sie an diese Summen denken?
Da bitte ich um Verständnis, dass wir auf das Papier grundsätzlich verweisen. Wir als BMF werden natürlich da, wo nötig, auch zu Rate gezogen und stimmen uns bzw. tauschen uns da, wo Bedarf ist, auch aus. Aber darüber hinaus kann ich jetzt keine solchen Äußerungen treffen.
So, dann kommen wir zu Ihnen, bitte.
Laura Patel von Financial Times. Herr Hebestreit, was bedeutet diese Ankündigung für den Rest Europas, insbesondere für die Länder, die vielleicht nicht so erpicht darauf waren, mehr für die Verteidigung auszugeben?
Also ich glaube, im Augenblick ist es erstmal so, dass wir in vielen Ländern Europas genau einen solchen Trend feststellen können. Die außenpolitische, die sicherheitspolitische Lage hat sich massiv verändert. Der Bundeskanzler hat das vor 3 Jahren eine Zeitenwende genannt und hat diese Veränderung eingeleitet. Es gibt nationale Bestrebungen, die wir jetzt einzeln erleben. Es gibt morgen den EU-Gipfel, wo es auch nochmal um ein europäisches Momentum gehen wird. Die EU-Kommissionspräsidentin hat dazu erste Vorschläge unterbreitet, wie man auch die europäische Verteidigungsindustrie ertüchtigen kann, wie man es vielleicht auch schafft, dass die Länder, die größeren fiskalischen Schwierigkeiten oder Herausforderungen ausgesetzt sind, trotzdem auch ihren Teil zur Verteidigung beitragen können. Sie kennen die Diskussion, ansonsten müssen Sie die in Brüssel auch nochmal nachfragen. Und ansonsten ist das, glaube ich, etwas, was alle Länder im Augenblick für sich beurteilen müssen. Wir hatten das am Montag hier auch schon einmal. Das muss natürlich zusammengehen. Deutschland hat das Glück, durch eine sehr solide Finanzpolitik die Möglichkeiten dazu zu haben. Die Verschuldung in Deutschland ist im Augenblick tendiert irgendwie 63-64% des Bruttoinlandsprodukt Tendenz abnehmend. Das sind natürlich andere Spielräume als Länder, die mit über 100-115% ihres BIPs verschuldet sind. Die Maastricht-Kriterien innerhalb der Europäischen Union sind gültig. Auch da soll es ja jetzt größere Flexibilität geben. Und es bleibt natürlich dabei, dass es eine massive sicherheitspolitische Herausforderung gibt, die durch das aggressive, teils imperialistische Vorgehen der Russischen Föderation und ihres Präsidenten geprägt sind. Und Europa muss sich auch auf eine Veränderung einstellen, was die Bereitschaft der Vereinigten Staaten ist, die Sicherheit Europas mit zu gewährleisten. Und insofern ist da Handeln gefordert. Und diese Bundesregierung und aller Voraussicht nach auch die künftige Bundesregierung handeln und viele andere Regierungen auch. Und diejenigen, die das für sich anders entscheiden, das ist deren selbstständige Entscheidung, so ist das, das haben wir nicht zu kommentieren.
Dann ist Herr Rinke dran, dann die Kollegin hier.
Herr Hebestreit, ich wollte auch noch mal nach dem EU-Gipfel morgen fragen und nach den Vorschlägen, die die EU-Kommission gemacht hat. Die Außenministerin hat sich ja schon positiv geäußert. Ich hätte ganz gerne gewusst, welche Vorschläge der Kanzler positiv empfindet. Diesen neuen Gemeinschaftsfonds, der vorgeschlagen wurde, über 150 Milliarden oder die Lockerung der Stabilitätskriterien. Können Sie da etwas zu sagen?
Ich glaube, wenn Sie die Äußerung des Bundeskanzlers in den letzten Wochen verfolgt haben, ich verweise gerne auch nochmal seine Äußerung bei der Sicherheitskonferenz in München am 15. Februar war das, glaube ich, gibt es schon Teil der Antwort, aber es wäre sehr ungewöhnlich, bevor morgen die Sitzung in Brüssel ist, da jetzt einzelne Maßnahmen genau zu bewerten. Grundsätzlich sieht der Bundeskanzler schon, dass das in die richtige Richtung geht.
Darf ich kurz hinterher fragen, bei dem Treffen, was es ja auch, Sie haben ja selber darauf hingewiesen, mit Herrn Merz gibt, wird über diese Frage auch gesprochen worden, jetzt speziell zu den Vorschlägen der EU-Kommission, welche Positionen beide da morgen einnehmen?
Das wage ich nicht zu spekulieren von dieser Stelle. Ich war bei dem Treffen nicht dabei und als ich hierher aufgebrochen ist, hatte ich zumindest noch keine Rückmeldung aus diesem Gespräch und ich weiß auch gar nicht, ob ich eine kriege. Und dann weiß ich nicht, selbst wenn ich eine kriege, ob ich das weitererzählen darf. Das muss ich dann klären.
Bitte.
Charlotte Kurz, Deutsches Ärzteblatt. Ich habe eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium, auch zum Sondervermögen. Da steht ja drin, dass auch Krankenhausinvestitionen sozusagen dadurch finanziert werden sollen. Ich würde gerne wissen, ist denn geplant, die Finanzierung des geplanten Transformationsfonds, der ja sowieso im Zuge der Krankenhausreform jetzt aufgesetzt werden soll, so zu ändern, dass von Bundesseite aus nun die Mittel des Sondervermögens hier genutzt werden können und nicht durch den Gesundheitsfonds, wie es aktuell geplant ist? Oder sollen die Mittel des Sondervermögens an anderer Stelle für die Krankenhäuser sozusagen zugutekommen?
Vielen Dank, aber ich halte es wie die Kolleginnen und Kollegen hier in dieser Reihe Erst einmal muss das Sondervermögen beschlossen werden. Und die Details zur Verwendung werden in den Koalitionsverhandlungen und im Parlament beraten. Dem können wir an dieser Stelle nicht vorgreifen.
Gut. Frau Wilke, war Ihre Frage auch zu dem Thema oder haben Sie ein anderes Thema?
Ich wollte fragen, also ja, grob passt es auch dazu zur Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Ja, dann nehmen wir das noch mit rein. Ja, okay. Nö, machen wir ruhig jetzt. Gehört okay. Ja tatsächlich dazu. Und ich habe dann noch zu dem gesamten Komplex, sofern sich da dann nicht noch Dinge anschließen, Herrn Abbas und Frau Güler auf der Liste stehen. Ja?
Gut, genau, dann eine Frage an das Bundesverteidigungsministerium. Genau, Wiedereinführung der Wehrpflicht, da wird die Debatte auch immer lauter. Wie schnell könnte das Ihrer Einschätzung nach gehen? Also müssen sich junge Menschen, die in diesem Jahr 18 werden, darauf einstellen, möglicherweise noch eingezogen zu werden in diesem Jahr? Danke.
Auch ein bisschen hypothetisch, aber danke für die Frage. Es ist ja so, wäre die Legislaturperiode jetzt nicht verkürzt, dann hätte es ja die Einführung des neuen Wehrdienstmodells zum Mai oder Juni gegeben. Dann wäre das Gesetz in Kraft getreten, dann hätten wir ein Wehrdienstmodell gehabt. Das ist ein Modell, was sozusagen die Rahmenbedingungen berücksichtigt, die wir aktuell haben. Eine Wehrpflicht, wonach sozusagen die ganze Generation, die wehrtauglich wäre und dann auch willens wäre, die könnte man gar nicht jetzt sozusagen ausbilden. Wir können nicht in einer so hohen Zahl junge Menschen ausbilden, weil die Kasernen fehlen, die Ausbilder fehlen etc. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen im Laufe der Jahre verändert werden. Man könnte in der Tat mit einem Wehrdienstmodell beginnen. Das wäre aber keine Wehrpflicht, wo, wie gesagt, die ganze Generation betroffen wäre. Entscheidend ist, glaube ich, das hat der Minister auch so häufig gesagt, dass wir wieder die Daten kennen müssen von der Generation, um die es dann jeweils geht, dass wir Wehrerfassung durchführen können, was bislang eben nicht möglich ist, obwohl es eigentlich sein müsste. Und dann wird es sicherlich ein Modell geben, auf das man sich da einigen kann, da bin ich mir sehr sicher. Und was dann eben auch umsetzbar ist.
Herr Güler?
Falsches Mikro, danke. Ich hatte noch eine Frage ans Justizministerium, eine Einschätzung bitte. Wenn das Sondervermögen jetzt wie geplant wirklich mit alten Mehrheiten verabschiedet werden sollte und auch verfassungsändernd, dann wäre, was ist denn Ihre Einschätzung dazu, dass das jetzt mit dem alten Bundestag sozusagen passieren soll?
Also zu den Fragen des Sondervermögens würde ich gerne wieder an die Kollegen des Finanzministeriums verweisen und die Einschätzung zu den parlamentsrechtlichen Fragen würde ich dann entsprechend an die Pressestelle des Bundestages verweisen. Wir haben da an der Stelle keine Einschätzung zu, die ich Ihnen hier heute präsentieren kann.
Es geht ja um den Prozess sozusagen, den Sie ja auch begleiten und beobachten.
Wie gesagt, das ist nicht in unserer Zuständigkeit und da würde ich gerne an die schon angesprochenen Stellen an dieser Stelle verweisen. Der Bundesjustizminister hat dazu keine Einschätzung hier mitzuteilen heute.
Herr Jung hatte zu dem Thema noch eine Frage und dann wechseln wir das Thema.
Ja, nur eine Lernfrage. Herr Stempfle, gibt es von Ihrem Minister eigentlich eine Position zum Thema Vergesellschaftung der Rüstungsindustrie? Weil wenn jetzt aufgerüstet wird, dann würden ja die Aktionäre von Rheinmetall mitverdienen. Das sind ja viele Amerikaner. BlackRock ist der größte Aktionär von Rheinmetall zum Beispiel.
Also ich beantworte die Frage mal so. Danke, Herr Jung. Im Prinzip geht es jetzt nicht darum, ich sage es mal vereinfacht ausgedrückt, nur die ganz großen Konzerne damit irgendwie zu fördern, sondern die Strategie ist natürlich zu gucken, dass man in junge Unternehmen genauso fördert, in kleinere Unternehmen, in Start-up-Unternehmen und dass man so eben auch Dual-Use-Effekte erzielt, dass es Spillover-Effekte geben wird auf die gesamte Wirtschaft und dass man jetzt nicht nur zum Ziel hätte, vereinzelte große Unternehmen noch größer zu machen. So vielleicht, also so viel kann ich dazu sagen.
Ja, aber die deutsche Rüstungsindustrie produziert ja viele Dinge, die die Bundeswehr braucht. Die sind ja jetzt schon groß, sind Aktienunternehmen. Da wärst du schlauer vielleicht, das vergesellschaften, damit man sich den Profit spart.
Wenn Sie das so sehen, ist Ihnen das unbenommen.
Ja, aber gibt's eine Haltung des Ministers dazu?
Kann ich gerade nicht bestätigen.
Dann kommen wir zu anderen Themen. einige Handzeichen hatte ich schon, zum Beispiel von Herrn Warbeck.
Ja, geht ans BMAS. Nach einer massiven Kampagne der Bild-Zeitung wurde die Referentin im Arbeits- und Sozialministerium Melanie Schweizer letzten Freitag fristlos entlassen. In dem Zusammenhang wurde ja auch der Beamtenstatus entzogen und das BMS räumt auch selbst ein, dass die Maßnahme erst nach Eingang der entsprechenden Bild-Presseanfrage eingeleitet wurde. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie rechtfertigt das Ministerium auch im Sinne von Meinungsfreiheit die Entlassung einer Ministerialmitarbeiterin in Reaktion auf eine Kampagne der Bild-Zeitung mit Verweis auf Äußerungen in den sozialen Medien, die Bezugnahme auf Apartheidstrukturen in Israel und dem mutmaßlich genozidalen Vorgehen in Gaza, Vorwürfe, die sich mit renommierten internationalen Menschenrechtsorganisationen oder auch der bisherigen Einschätzungen des IGH ja durchaus decken.
Also auch wenn meine Antwort Sie jetzt enttäuschen wird, ich mache es kurz, in Personalangelegenheiten kommentieren wir grundsätzlich nicht.
Gut. Zusatz. Dann hätte ich trotzdem noch eine Verständnisfrage. Die jetzt von Ihrem Ministerium entlassene Referentin war Bundestagskandidatin der paneuropäischen Partei Mera 25, in deren Wahlprogramm ist ebenfalls von israelischer Apartheid und Genozid die Rede. Das heißt, sie hat ja eigentlich nur die Haltung ihrer Partei kommuniziert. Jetzt sieht das Abgeordnetengesetz § 2 sehr explizit einen Kündigungsschutz sowie das Verbot einer Benachteiligung am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Bewerbung um ein Bundestagsmandat vor. Da würde mich interessieren, sieht das Ministerium in der Entlassung von Frau Schweizer denn keinen Widerspruch zu dem erwähnten Paragraph 2 des Abgeordnetengesetzes?
Also da wir grundsätzlich keine Personalangelegenheiten kommentieren, werde ich ja auch keine juristische Einschätzung abgeben können.
Weitere Themen, weitere Fragen? Herr Fechtner, dann Frau Buschow.
Ja, ich hätte eine Frage zur Rede des US-Präsidenten vor dem Kongress. Hat sich durch die Rede die Einschätzung der Bundesregierung für die Sicherheitslage in der NATO oder für die Ukraine oder sonst irgendwie geändert?
Nein.
Und dann als Nachfrage, könnten Sie vielleicht kompakt sagen, was jetzt aktuell die Forderungen der Bundesregierung an die US-Regierung sind, halt in Sachen NATO und Ukraine?
Ich glaube, wir haben da keine Forderung. Der Bundeskanzler hat immer wieder deutlich gemacht, dass Sicherheit, das transatlantische Bündnis für mehr als 75 Jahre Sicherheit in Europa und auch im transatlantischen Raum gesorgt hat. Das hat sich sehr bewährt. Das ist ein Pfeiler unserer Sicherheit, ist aber auch ein Pfeiler der US-amerikanischen und auch der kanadischen Sicherheit. Und das Bewährte, an dem sollte man nach Möglichkeiten festhalten. Und ich glaube auch ungeachtet einzelner Irritationen, die in den vergangenen Wochen vielleicht aufgetaucht sein könnten, ist auch am NATO, an der NATO-Mitgliedschaft der Vereinigten Staaten nicht irgendein Hauch eines Zweifels erkennbar. Und insofern ist das weiterhin der Rahmen, in dem wir unsere Sicherheit gemeinsam organisieren. Und parallel dazu stärken wir den europäischen Pfeiler der NATO. Auch das ist im Sinne der Vereinigten Staaten von Amerika.
Herr Jung.
Moment, Herr Beschreiter, habe ich Sie gerade richtig verstanden? Wenn das größte NATO-Land, das wichtigste NATO-Land mit dem Gegner der NATO jetzt paktiert und die Seiten gewechselt hat, haben Sie keinen Zweifel daran, dass die NATO weiterhin existieren wird?
Da ich Ihre These nicht teile, dass es da einen Pakt gäbe, teile ich auch Ihre Konsequenz nicht, die Sie gerade nachfragen.
Ist das eine persönliche Meinung oder die Haltung der Bundesregierung?
Ich spreche hier nie als persönliche Meinender.
Darf ich noch eine andere Frage stellen? Zu der Rede, vielleicht Herr Fischer, zum Thema Grönland, hat der US-Präsident die Grönländer zur Annexion eingeladen, will ich es mal so nennen, und versprochen, dass die Amerikaner Grönland so oder so bekommen werden. Wir werden es bekommen. Wie bewertet die Bundesregierung diese Drohung?
Wir haben uns ja schon häufiger zu Grönland geäußert und auch unsere völkerrechtliche Position klargestellt. Und es ist doch so, dass Grenzen niemals mit Gewalt verändert werden dürfen. Das ist sehr klar. Grönland ist als autonomes Gebiet Teil Dänemarks. Und dabei würde ich es jetzt hier belassen.
Dann wechseln wir das Thema.
Frau Briegen, haben die Grönländer, entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer selbst über ihr Schicksal. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der amerikanische Präsident das auch in seiner Rede so gesagt.
Themenwechsel, Frau Buschow.
Wahrscheinlich geht die Frage auch ans Auswärtige Amt. Es geht um die Colonia Dignidad in Chile. Die chilenische Regierung hat in dieser Woche ihre Pläne vorgestellt, welche Teile sie enteignen will, um eine Erinnerungsstätte zu errichten, was ja auch die Empfehlung einer deutsch-chilenischen Expertenkommission war. Meine Frage wäre einfach, beziehungsweise meine Bitte, wie bewertet die Bundesregierung diese Pläne? Haben Sie sich da schon ein Urteil gebildet? Und auch mal die schlichte Frage, gibt es jetzt in der weiteren Genese, wie das entsteht, auch eine deutsche Rolle? Sind deutsche Stellen beteiligt? Unterstützt das die Bundesregierung? Gibt es dafür Geld aus Deutschland?
Also vielleicht vorweg ist das den verschiedenen Opfergruppen die Errichtung einer Gedenkstätte in Erinnerung und Aufarbeitung der Verbrechen der früheren Colonia Dignidad sehr wichtig ist. Und dieses Ziel vertritt auch die Bundesregierung. Deshalb begrüßen wir auch die Ankündigung von Staatspräsident Boric, Teile der Villa Bavaria zu enteignen, um dort eine Gedenkstätte und auch ein Dokumentationszentrum zu errichten. Ich glaube, der Bundeskanzler hat ja bei seinem Besuch in Santiago de Chile, ich glaube im Januar 2023 war das, die Unterstützung Deutschlands hinsichtlich eines Erinnerungsortes und eines Dokumentationszentrums zugesichert als Partner der chilenischen Regierung. Und diese Pläne haben wir auch im Rahmen der letzten Sitzung der gemischten Kommission im Dezember 2024 mit unseren chilenischen Partnern besprochen.
Aber konkrete Zusagen in dem Sinne gibt es jetzt nicht aus Deutschland.
Also wir setzen uns für die schnellstmögliche Errichtung eines Gedenkortes und des Dokumentationszentrums ein oder werden uns da auf angemessene Weise einbringen.
Andere Themen. Herr Warweg, Frau Jeckel, Herr Jung.
Die Nord Stream 2 AG ist das, wissen Sie auch, derzeit Gegenstand eines Konkursverfahrens in der Schweiz. Ziel des Verfahrens ist es ja auch, eine Einigung zwischen den Gläubigern und der Nord Stream 2 AG zu erzielen. Wenn das nicht gelingt bis Mai 2025, muss das Gericht Konkurs eröffnen und sämtliche Aktiva inklusive des noch intakten Strangs werden dann öffentlich versteigert. Die einzigen bisher bekannten Interessenten sind alles US-Investoren mit Verbindung zur Trump-Regierung. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, plant die Bundesregierung denn eine Verhinderung dieser anstehenden Versteigerung, indem sie sich mit den Hauptgläubigern der Gazprom AG einigt? Das wären ja vor allem Unipa. Da hält die Bundesregierung bzw. der Bund 99,12%. Das österreichische Energieunternehmen OMV, da hält die Österreichische Republik über 30%, sowie der französische Energiekonzern Engie mit über 23% Staatsanteil. Frage geht im Zweifel, denke ich mal, ans BMWK, ob es da Planungen gibt, auch gerade mit Österreich und Frankreich, den Konkurs zu verhindern.
Also das BMWK ist weder am Konkursverfahren noch an etwaigen Verkaufsgesprächen beteiligt und zu Fragen zum Verfahren bitten wir Sie daher, sich ans Insolvenzgericht zu wenden. Und das betrifft auch alle Fragen zu einem etwaigen Verkauf.
Zusatz?
Ja, nochmal. Zum einen eine Verständnisfrage. Wie gesagt, einer der großen Haupteigner bzw. Hauptgläubiger ist Unipa, wo der Bund fast einen 100%igen Anteil hält. Sie können mir jetzt ja nicht erzählen, dass Ihnen das nicht bewusst ist. Also dahinter steht ja durchaus eine Einflussmöglichkeit der Bundesregierung und die Alternative wäre, dass US-Konzerne bzw. US-Investoren Nord Stream 2 kaufen und dann die energiepolitische Abhängigkeit Ost wie West von den USA abhängt. Das kann ja auch nicht in Ihrem Interesse sein.
Ich kann das nicht weiter kommentieren an dieser Stelle. Also wir haben, das Insolvenzgericht ist zuständig und Eigentümerin der Nord Stream 2 Pipeline ist die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz und die Gesellschaft befindet sich zu 100% im Eigentum von Gazprom Russland und die Nord Stream 2 AG steht unter Aufsicht eines sogenannten Sachverwalters, da das genannte Konkursverfahren anhängig ist.
Ja, es ging um die Gläubiger, aber sieht der Kanzler das ähnlich indifferent wie das BMWK?
Herr Warweg, Sie waren ja vorgestern nicht da, deshalb
muss ich das nochmal nachtragen, die Nord Stream 2 Pipeline, die letzte Röhre, die es noch gibt, die ist nicht zertifiziert.
Ich lese mal das Protokoll.
Darf ich kurz?
Dürfen Sie.
Dankeschön. Sie senden das ja immer so schön, dann ist auch schön, wenn ich zu Wort komme, Herr Warwick. Also, die ist nicht zertifiziert, es gibt keinerlei Gasabhängigkeit zu Russland und es gibt auch keine Pläne, wieder in eine Abhängigkeit von Russland zu geraten oder russische Gaslieferungen nach Deutschland zu bringen. Und insofern stellt sich die Frage, die Sie da haben, uns nicht und auch dem Bundeskanzler nicht.
Themenwechsel, Frau Jeckel ist dran und dann Herr Jung. Jetzt ist das...
Genau, an das BMI. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, befürwortete in einem Interview die Trumps Vertreibungspläne der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Da meine Frage, ist ein Antisemitismusbeauftragter, der ethnische Säuberungspläne befürwortet bzw. verharmlost, für die Bundesregierung tragbar?
Dazu kann ich sagen, dass Herr Klein nicht für die Bundesregierung gesprochen hat an dieser Stelle, sondern seine persönliche Auffassung geäußert hat. Und für die Bundesregierung haben sich der Bundeskanzler und die Bundesaußenministerin klar in dieser Frage geäußert.
Das heißt, es gibt keine Kritik seitens der Bundesregierung an dieser Aussage des Beauftragten?
Ja, nochmal, er hat es als persönliche Auffassung wiedergegeben und das würde ich von dieser Stelle aus hier nicht kommentieren.
Und um es klar zu sagen, die Äußerung stellt die außenpolitische Haltung der Bundesregierung nicht da.
Herr Jung.
Wundert sich denn das Auswärtige Amt, Herr Fischer, über diese Äußerung? Herr Klein ist ja abgestellt als Diplomat des Auswärtigen Amtes. Und Herr Atter, erstens hat der Herr Klein das Interview als Antisemitismusbeauftragter geführt. Dementsprechend spricht er doch indirekt damit auch für die Bundesregierung als Beauftragter dieser. Und können Sie uns sagen, welche Pflichten, welche Verpflichtungen ein Beauftragter der Bundesregierung hat? Also muss er sich zum Beispiel an das Grundgesetz, an Völkerrecht, an etwaige andere internationale Regeln halten oder muss er das gar nicht?
Vielleicht erst zur ersten Frage.
Also von mir, Herr Klein ist Mitarbeiter des BMI.
So, ist unabhängiger Beauftragter und deswegen auch nicht weisungsgebunden. Und nochmal zum dritten Mal, er hat nicht für die Bundesregierung gesprochen.
Sorry, aber ich habe nicht nach den Weisungen gefragt. Dass er nicht weisungsgebunden ist, ist mir klar. Aber ein Beauftragter der Bundesregierung muss ja irgendwelche Pflichten haben oder auf irgendwas schwören oder irgendwie sowas. Gibt's das nix? Hat er freie Hand, kann er machen, was er will und sagen, was er will.
Ich würde es gerne bei dem belassen, was ich gerade gesagt habe.
Ja, ich nicht.
Herr Warwick.
Ja, aber ich hätte jetzt noch mal eine grundsätzliche Verständnisfrage. Wir hatten ja auch gerade den Fall, dass eine Beamtin im BMS entlassen wurde, weil sie irgendwie von Apartheid in Israel gesprochen hat. In dem Fall, dann haben wir jetzt irgendwie einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung, der öffentlich zu ethnischen Säuberungen aufruft, zumindest mal mindestens implizit. Da würde mich jetzt schon interessieren, welche Sanktionsmöglichkeiten hat denn die Bundesregierung in dem konkreten Fall?
Also als unabhängiger Beauftragter ist er in seinen Äußerungen frei und stimmt sich auch dahingehend nicht ab. Natürlich muss er sich an rechtliche Rahmen halten, das ist völlig klar. Aber er ist ein unabhängiger Beauftragter.
Dann haben wir dazu Zusatzfrage. Dann Herr Güler, Frau Jeckel, Herr Jessen.
Das heißt, so ein Sonderbeauftragter kann so ziemlich alles machen, ohne dass die Bundesregierung Möglichkeiten hat, dort disziplinarrechtlich oder wie auch immer zu intervenieren. Es gibt keinerlei Sanktionsmechanismus.
Ich kann nur darauf verweisen, was ich gesagt habe.
Dann Herr Güler, dann Frau Jeckel. Ich habe immer ein Problem. Da, jetzt haben Sie es, glaube ich. Ich sehe das nicht so richtig, welche Mikrofone da sind.
Gab es denn in dem Fall, Herr Atter, gab es Reaktionen aus dem Ministerium? Wurde da mit Herrn Klein nochmal drüber gesprochen?
Da gibt es nichts, was ich mit Ihnen teilen könnte.
Dann Frau Jeckel.
Ich wollte die Frage des Kollegen Jung nochmal wiederholen, weil sie nicht beantwortet wurde. Was ist denn die Aufgabe von einem Antisemitismusbeauftragten?
Also, Herr Klein ist in seiner Funktion als unabhängiger Beauftragter für den Themenbereich Antisemitismus zuständig. Ich habe jetzt einiges oder mehrfach betont, dass er in seinen Äußerungen frei ist und er nicht für die Bundesregierung gesprochen hat. Und deswegen möchte ich das nicht kommentieren inhaltlich.
Dann Herr Jess, oder war da noch eine Nachfrage? Nee, dann Herr Jessen, Herr Güler nochmal.
Herr Atta, nun hat Herr Klein das Interview, aus dem zitiert wird, der Osnabrücker, der Neuen Osnabrücker Zeitung, ausdrücklich in seiner Rolle und Funktion als Beauftragter der Bundesregierung gegeben. Welches ist die juristische und oder logische Konstruktion, dass in einem Interview, dass ein Beauftragter, ein Mensch, der im Auftrag der Bundesregierung spricht, sich hier als Privatperson geäußert haben könnte?
Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe jetzt mehrfach betont, dass er ein unabhängiger Beauftragter ist und seine persönliche Auffassung wiedergegeben hat und nicht für die Bundesregierung gesprochen hat. Ich kann es auch.
Entschuldigung. Ja, Sie haben es mehrfach wiederholt, aber es ist eine Wiederholung ohne inhaltlichen Kern, mit Verlaub gesagt. Herr Klein spricht und hat das Interview gegeben im Auftrag. Sprechend im Auftrag der Bundesregierung. Das besagt der Titel. Wie soll es dann möglich sein, dass die Äußerung, die er da gegeben hat, als unabhängige, sozusagen Privatperson getätigt worden sind? Wo ist da die Logik und wo ist da die Trennung der Funktion von der Privatperson möglich?
Die Logik ergibt sich aus dem, was ich gesagt habe. Und weitergehende Fragen müssen Sie direkt an Herrn Klein richten. Seine Pressearbeit erfolgt nicht durch BMI, sondern unabhängig davon.
Herr Güler, dann Herr Jung.
Dann vielleicht noch mal eine Frage an Herrn Hebestreit. Herr Klein hat ja da für die Bundesregierung gesprochen. Hat Sie das irritiert?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was Herr Atta eben mehrfach gesagt hat, hat er nicht für die Bundesregierung gesprochen, sondern er hat seine Position als womöglich unabhängiger Beauftragter dargelegt. Das ist nicht die Position der Bundesregierung. Das hat Herr Fischer hier auch schon deutlich gemacht. Der Bundeskanzler, die Bundesministerin des Äußeren, hat sich dazu klar eingelassen. Und ansonsten würde ich auch bitten, das dann mit Herrn Klein direkt zu behandeln und vielleicht auch nochmal den genauen Wortlaut des Interviews anzugucken. Vielleicht ergibt sich da dann ja auch das eine oder andere an Erläuterung. Aber von dieser Stelle haben wir zu diesem Fall alles gesagt, was wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen können.
Herr Jung und Frau Jäckle.
Ja, nur zur Erinnerung, also er hat sich auf die Vertreibungspläne und die Pläne für ethnische Säuberung des Gazastreifens hat das positiv gesehen und hat gesagt, das ist radikales neues Denken, Herr Hebestreit. Darum geht es hier. Herr Atta, Sie hatten gerade gesagt, dass Herr Klein sich natürlich an rechtlichen Rahmen halten muss. Ihre Worte gerade. Danach fragen wir die ganze Zeit, was ist dieser rechtliche Rahmen? Können Sie das zur Not nachreichen? Das sind Ihre Worte.
Richten Sie doch bitte Ihre detaillierten und weiterführenden Fragen direkt an das Büro von Herrn Klein.
Nee, ich will wissen, was Sie gerade gemeint haben. Das waren Ihre Worte. Was ist der rechtliche Rahmen?
Ich habe eine Selbstverständlichkeit ausgedrückt.
Nee, offenbar nicht.
Doch.
Frau Jäckle.
Hey, Bestreit, mal angenommen, eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Bundesregierung hätte sich in einem Interview dafür ausgesprochen, dass ein Teil der israelischen Bevölkerung mal ausgesiedelt werden kann oder entweder permanent oder für eine kurze Zeit. Hätte das zur gleichen Reaktion geführt? Hätte man da auch gesagt, das sind irgendwie die privaten Aussagen, damit haben wir nichts zu tun?
Ich mache das ja hier schon eine Weile und zu hypothetischen Fragestellungen lasse ich mich auch heute nicht verführen. Ich verstehe Ihren Punkt, aber das würde ich dann in der konkreten Situation beantworten und nicht hypothetisch.
Das ist ja schön, dass Sie dieses Mal meinen Punkt verstehen.
Themenwechsel und Frau Buschow ist dran.
Ja, danke. Es kam nämlich eine Meldung von der Zeitung Die Welt, die meldet, dass heute erneut Afghanen und Afghaninnen einreisen sollten, aber 25 Menschen die Einreise verwehrt wurde. Jetzt wollte ich die Gelegenheit nutzen, da zu fragen, ob Sie das bestätigen können und was der Grund dafür ist.
Ich weiß nicht, ob das AA beginnen will oder ob ich anfangen soll.
Also zu der Einreiseverweigerung kann ich nicht sagen. Vielleicht kann ich was Grundsätzliches zu dem gesamten Thema sagen. Sie wissen ja, wir waren von 2001 bis 2021 fast 20 Jahre in Afghanistan engagiert, militärisch, aber auch mit finanzieller Unterstützung, mit humanitärer Hilfe. Und in dieser Zeit haben wir uns darum bemüht, diesem Land den Weg in eine bessere Zukunft zu bereiten. Und das haben gemeinsam mit uns ganz viele Afghaninnen und Afghanen auch getan, die an eine bessere Zukunft ihres Landes geglaubt haben. Mit dem Fall Kabuls 2021 sind diese Bemühungen an ein Ende gekommen. Und viele von den Menschen, mit denen wir dort zusammengearbeitet haben, seien es Ortskräfte, seien es Journalistinnen und Journalisten, seien es Menschenrechtsaktivistinnen, seien es Polizistinnen, seien es Beamtinnen und Beamten oder Professorinnen und Professoren, die sich für eine bessere Zukunft ihres Landes, eine pluralistische und demokratische Zukunft ihres Landes eingesetzt haben, werden jetzt verfolgt. Und das ist der Hintergrund für die verschiedenen Aufnahmeprogramme, die es gibt. Es gibt das Ortskräfteverfahren, es gibt das Bundesaufnahmeprogramm, es gibt ein Menschenrechtsverfahren. Und in diesem Verfahren werden Leute, deren Verfolgung durch die Taliban mehrfach geprüft wurde, die eine Aufnahmezusage zum Beispiel durch das BAMF haben, die einen Visaprozess durchlaufen haben, die eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen haben, in der alle Deutschen oder in dem die wichtigen deutschen Sicherheitsbehörden beteiligt sind, geprüft und dann wird in Einzelfällen können diese Leute nach Deutschland reisen. Und das ist das, was gerade passiert. Und nach meiner Kenntnis sind alle Leute, die auf diesem Flugzeug waren, mehrfach überprüft worden, haben die Sicherheitsüberprüfung erfolgreich durchlaufen und sind deshalb in Deutschland aufgenommen worden.
Die Frage hat es jetzt nicht beantwortet, dann versuche ich es nochmal. Also
ja, weil mir dazu keine Kenntnis vorliegt.
Aber wer entscheidet denn, wer an Bord dieses Flugzeug geht? Sind das pakistanische oder deutsche?
Nein, das entscheiden wir. Also es ist ein Verfahren, in dem sozusagen das BAMF zunächst einmal prüft, ob die Menschen, die für eine Aufnahme in den verschiedenen Aufnahmeprogrammen oder in dem Bundesaufnahmeprogramm vorgesehen werden, verfolgt werden. Wenn das BAMF zu dem Ergebnis kommt, dass diese Verfolgungssituation in Afghanistan vorliegt, dann wird ein Visumsverfahren angestoßen, genauso wie eine Sicherheitsüberprüfung. Das Visumverfahren läuft in der deutschen Botschaft Islamabad, wird in der deutschen Botschaft in Islamabad vorgenommen, genauso wie die Sicherheitsüberprüfung. Da werden natürlich die einschlägigen Sicherheitsregister geprüft. Da werden aber auch mit jeder einzelnen Person, die für die Programme vorgesehen wird, Sicherheitsgespräche geführt, an denen Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundespolizei teilnehmen. Und erst wenn die ihren Daumen hoch geben oder wenn die keine Sicherheitsbedenken haben, kann auch das Visumsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden. Was immer wieder vorkommt, ist, dass Menschen, die aus Afghanistan flüchten, keine den deutschen Standards entsprechende Ausweisdokumente haben, weil sozusagen das Personenstandswesen in Afghanistan dramatisch unterentwickelt ist. Und dann wird in jedem einzelnen Fall die Identität dieser Personen geprüft. Und nur wenn diese Identität bestätigt ist und die Sicherheitsüberprüfung erfolgreich durchlaufen ist, kommen diese Leute auf die Charterflüge und dürfen nach Deutschland fliegen. Und vielleicht als letztes noch, direkt am Flughafen werden die Dokumente der auf dem Charterflug befindlichen Personen noch einmal durch Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei überprüft, direkt am Flughafen in Islamabad. Und erst wenn die einwandfrei sind, kommen sie auf den Flieger.
Dann hat Herr Attan noch eine Ergänzung, glaube ich, und dann ist Frau Abbas.
Ja, ich kann da gerne weiter zu ausführen. Also wir haben immer wieder betont, dass die Sicherheit oberste Priorität in dem Verfahren hat. Und es gibt ein mehrstufiges Verfahren mit auch klaren Zuständigkeiten. Herr Fischer hat es jetzt auch schon ausgeführt, dass das Visumsverfahren inklusive der Identitätsprüfung bei der Visastelle der Deutschen Botschaft in Islamabad liegt und die Sicherheitsüberprüfung in Form von Datenbankabgleichen und Sicherheitsbefragungen vorgenommen werden von den Sicherheitsbehörden und dass Dokument- und Visaberater, die von der Bundespolizei in die Botschaft entsendet sind, den Prozess des Visa-Verfahrens beim AA unterstützen. Sie schauen sich die vorgelegten Dokumente an und sind in beratender Funktion tätig. Ich glaube, zum Verständnis ist auch wichtig zu sagen, dass es Aufnahmezusagen gibt, die wir erfüllen, aber dass keine neuen Aufnahmezusagen ausgesprochen werden. Und zum Sicherheitsverfahren ist auch zu sagen, dass Erkenntnisse, die gegen eine Aufnahme und Einreise nach Deutschland sprechen, sich jederzeit im Verfahren ergeben können und dazu führen, dass Personen von der Einreise ausgeschlossen werden. Das heißt, auch unmittelbar vor einem Charterflug kann dies vorkommen. Das ist Ausdruck dessen, dass die Prüfmechanismen konsequent umgesetzt werden. Ergeben sich beispielsweise bei den abschließenden Prüfungen der Flugliste und den Reisedokumenten Fragen, wird diesen nachgegangen. Ist keine abschließende Klärung vor Abflug möglich, wird als Vorsichtsmaßnahme die Ausreise zurückgestellt. Fälle, die zurückgestellt werden, werden zwischen den beteiligten Behörden neu überprüft. Die an den Aufnahmeverfahren aus Afghanistan beteiligten Behörden stehen zudem in einem engen und ständigen Austausch und das Verfahren wird kontinuierlich überprüft und angepasst. Sie wissen, in der Vergangenheit wurden auch Maßnahmen angepasst, jeweils, wenn die Umstände dies erfordern.
Darf ich nochmal? Also Zusatz, ja. Vielen Dank, dass Sie mir jetzt zweimal das Verfahren erläutert haben. Aber was heute passiert ist, weiß ich immer noch nicht. Also ist es korrekt, dass heute ein Flug mit 132 Menschen aus Islamabad nach Deutschland kommen sollte und 25 Menschen nicht an Bord durften, weil, so habe ich es jetzt verstanden, Beamte in Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums das verhindert haben?
Also es sind 132 Personen heute eingereist. Und das Thema, was Sie jetzt angesprochen haben, wird aufgearbeitet. Ich habe Ihnen ja gerade ein bisschen allgemein dargelegt, dass es auch kurz vor dem Abflug eines Charters zu Anpassungen kommen kann. Und in den Fällen als Vorsichtsmaßnahme wird dann der Flug die Flugreise zurückgestellt.
So, dazu hatte ich jetzt Nachfragen von Frau Abbas und Herrn Jessen.
Herr Atter, Sie sagten, 132 Personen aus Afghanistan seien eingereist und 25 von diesen 132 oder kommen die, sind die on top, also die durften nicht einreisen oder wie können Sie noch mal kurz erklären, was es mit diesen 25 auf sich hat und vielleicht eine Frage ans AA, können Sie sagen, wie viele dieser 132, die dann jetzt heute in Deutschland eingereist sind, wie viele davon Ortskräfte waren oder sind? Danke.
Also, um es noch konkreter zu machen, es ist richtig, dass 25 Personen aus den vorhin genannten Gründen, also dass Anpassungen auch kurz vor dem Abflug gemacht werden können, nicht mitreisen konnten. Mhm. Und es ist auch richtig, dass 132 Personen eingereist sind. So, ich weiß nicht, ob dadurch, dass 25 Personen ausgeschlossen wurden jetzt, zumindest erstmal, ob dafür andere möglicherweise einreisen konnten. Es gibt ja Wartelisten grundsätzlich. Also ich weiß nicht, ob man die Zahlen einfach addieren kann. So. Aber die Zahlen, die ich genannt habe, sind so. Und von den 532 Personen, die eingereist sind, gibt es Menschen aus unterschiedlichen Aufnahmeverfahren. Sie wissen, es gibt mehrere Aufnahmeverfahren, die parallel umgesetzt werden. Herr Fischer hat die erwähnt, die brauche ich, glaube ich, nicht wiederholen. Und unter den Personen befanden sich 72 Frauen und 58 Männer. 57 waren unter 18 Jahren, davon 7 Kinder unter 2 Jahren.
Hey, so, Frau Abbas?
Noch eine Nachfrage. Also es waren letztendlich auch, saßen nur 132 im Flugzeug. Genau. Das ist korrekt. Okay.
Herr Jessen.
Ja, Herr Hatter, meine Frage bezieht sich auf den Sachverhalt, wirklich diese Zahlen. Es ist dann also falsch, was Bild-Zeitung, was Bild jetzt meldet, dass insgesamt 157 Afghanen an Bord gewesen seien. Das ist definitiv falsch. Sie sagen 132, richtig?
Ich sage, dass 132 Personen nach meiner Kenntnis eingereist sind heute Vormittag. Mhm.
Könnten Sie dann vielleicht doch noch erklärend nachliefern, ob es sich bei der ursprünglichen Planung um 132 plus 25, also 157 gehandelt habe und von denen dann 25 nicht an Bord gelassen wurden, oder und ob es für die 25, die nicht an Bord durften, irgendwelche Nachrücker gab, wie Sie angedeutet haben. Können Sie das bitte nachliefern?
Das schaue ich gerne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das so detailliert angeben, aber ich schaue gerne nach.
Dann noch eine Frage dazu von Herrn Jung und von Frau Abbas dann auch noch eine.
Herr Fischer, ist das Auswärtige Amt dann über jeden Zweifel erhaben, was Ihre Seite der Überprüfung dieser Menschen angeht? Weil wenn man sich jetzt die Medienberichterstattung anguckt, dann gibt es ja von BMI-Seite und von angeblich hochrangigen Beamten den Fingerzeig aufs Auswärtige Amt, dass dort Leute ins Flugzeug gelassen werden, die das Auswärtige Amt hätte gar nicht ein grünes Licht geben sollen.
Also wie gesagt, ich kann nur noch einmal wiederholen, dass wir zum einen sehr eng mit dem BMI zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch mit den deutschen Sicherheitsbehörden zusammen. All die Personen, die für einen Flug vorgesehen sind, werden zum einen durch die Taliban verfolgt, weil sie sich in menschenrechtlicher, zivilgesellschaftlicher oder sonstiger Weise engagiert haben oder weil sie ehemalige Ortskräfte sind. Diese Verfolgungssituation ist durch das BAMF umfassend überprüft worden. Dann gibt es ein Visumsverfahren und eine Sicherheitsüberprüfung. In dem Visumsverfahren muss die Identität der Personen eindeutig geklärt werden. Je nach sozusagen Status der Unterlagen müssen dann gegebenenfalls Reiseausweise für Ausländer, RAFAs, ausgestellt werden, weil die afghanischen Dokumente zum Beispiel, wir hatten das hier ja schon mal, Proxypässe, die sozusagen mehrere Länder in der Welt ausstellen, unter anderem auch Afghanistan, die sich aber dadurch auszeichnen, dass die Pässe von einer dritten Person beantragt oder abgeholt werden, weil wir diese in Deutschland zum Beispiel nicht als gültige Dokumente anerkennen. Vor diesem Hintergrund kriegen diese Leute, wenn ihre Identität geklärt ist, Reiseausweise für Ausländer, die sie zur Einreise berechtigt. So, das ist sozusagen die Identitätsprüfung, der die Kolleginnen und Kollegen minutiös nachgehen. Und da dann auch, was weiß ich, neben den Ausweisen, Führerscheine, DNA-Tests, eine ganze Armada an Möglichkeiten nutzen, um die Identität dieser Personen zu klären. Und dann gibt es noch eine Sicherheitsüberprüfung und ein Sicherheitsgespräch in der Botschaft mit Vertretern der Sicherheitsbehörde, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundespolizei, die jede einzelne Person befragen auf Grundlage der Sicherheitsinformationen, die ihnen vorliegen. Und erst wenn die grünes Licht geben, bekommen diese Leute überhaupt ein Visum. Und erst dann können Sie das Flugzeug betreten.
Aber wie passt das denn zusammen, wenn quasi von BMI-Seite, wo ja auch Bundespolizei und andere Sicherheitsbehörden Teil dieser Überprüfung sind in der Botschaft, wie kann denn passieren, dass nach dieser Überprüfung die Menschen auf der Liste landen und dann hier abgewiesen werden? Das verstehe ich jetzt nicht.
Es ist, glaube ich, ja niemand hier abgewiesen worden. Es ist
ja, oder nicht einreisen.
Konnten 25 Personen in der Tat, wie Herr Atta gesagt hat, die Informationen haben wir auch erst gerade bekommen, das Flugzeug nicht besteigen. Wir bemühen uns um die Klärung der Hintergründe. Und wo es Fragen gibt, das hat Herr Atta ja gesagt, gehen wir denen noch einmal nach und werden die auch klären. Und ich bin zuversichtlich, dass das gut gelingen wird.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Jetzt habe ich da nochmal Nachfragen von Frau Abbas und von Frau Buschow und dann kommen wir allerdings auch zum Ende dieser Pressekonferenz.
Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie das mit den Ortskräften, also meine Frage zu den Ortskräften, die wurde noch nicht beantwortet. Und weil ich eben ein bisschen verwirrt war durch Ihre Antwort an Herrn Jessen. Also es ist so, dass alle 132 Afghanen, die auch eingestiegen sind, eingereist sind. Ist das so?
Also...
Das ist unser aktueller Kenntnisstand.
Okay, gut. Danke. Dann vielleicht noch die Info zu den Ortskräften. Danke.
Es waren Ortskräfte an Bord. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viele, weil mir die Liste hier nicht vorliegt. Aber wie gesagt, es sind Charterflüge, die sich an Personen aus allen Aufnahmeprogrammen richten. Und das Aufnahmeprogramm für Ortskräfte ist ein Aufnahmeprogramm. Und Sie wissen, viele Ortskräfte sind in den letzten Jahren schon gekommen. Das heißt, es sind im Zweifelsfall nur noch eine beschränkte Anzahl von Ortskräften, die einen Anspruch haben, nach Deutschland zu kommen oder wo es eine neue Prüfung gibt, die ergibt, dass sie nach Deutschland kommen sollten, weil sie vor Ort verfolgt werden. Dann gibt es ja aber auch noch die anderen Aufnahmeprogramme, die wir eben eingerichtet haben, für Menschen, die in Afghanistan durch die Taliban verfolgt werden. Und da, das habe ich vorhin ja auch schon erwähnt, gibt es verschiedene Aufnahmeprogramme, das bekannteste und derzeit ist das Bundesaufnahmeprogramm, aber es gibt auch eine Menschenrechtsprogramm und es gibt auch ein Überbrückungsprogramm, wie das genannt wurde. Und aus all diesen Programmen sind im Regelfall Menschen auf diesen Charterflügen. Und ich kann nur daran erinnern, also auch in Deutschland wurden Leute verfolgt und wären dankbar gewesen, wenn sie in anderen Ländern aufgenommen worden wären.
Und Theater hat Zahlen.
Ich kann noch mal die Zahlen konkretisieren. Sie haben ja nach den einzelnen Verfahren gefragt. Also von den 132 Personen, die ich genannt habe, kamen 6 über das Ortskräfteverfahren, heißt eine Hauptperson plus 5 Familienangehörige. 14 über die Menschenrechtsliste, da waren es 4 Hauptpersonen und 10 Familienangehörige. 38 Personen über das Überbrückungsprogramm. Das teilt sich auf nach 6 Hauptpersonen und 32 Familienangehörigen. Und das Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Personen aus Afghanistan, insgesamt 74 Personen, wobei 22 Hauptpersonen sind und 52 Familienangehörige.
Danke. Letzte Frage von Frau Buschow.
Ist auch nur noch mal eine Zahlennachfrage. Sie konnten ja sagen, wer im Flugzeug saß, Frauen, Männer, Kinder. Können Sie das auch für die dort Gelassenen sagen, diese 25?
Nein, aktuell nicht.
Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bis.